Denk an einen ganz normalen Tag in deinem Alltag. Vielleicht nächsten Dienstag. Wenn du aufwachst, was machst du als erstes? Was machst du alles, bevor du das Haus verlässt? Was machst du alles bis zum Mittag? Grössere und kleinere Sachen. Was machst du während dem Mittag und am Mittag? Was machst du am Nachmittag? Vor der Nacht? Während der Nacht? Nach der Nacht? Vor dem ins Bett gehen? Wahrscheinlich sind uns jetzt allen ganz unterschiedliche Sachen sind gekommen, aber vielleicht auch gleichliche, so Sachen, die wir hoffentlich alle machen, wie Zähne putzen, Gesicht waschen vielleicht und so. Welchen Menschen bist du begegnet in deinem ganz normalen Dienstagalltag? In dieser Jahreslosung steht: Alles, was sie tut, geschehe in Liebe. Und eben das alles könnte man ja jetzt eben so auf einen ganz normalen Alltagstag übertragen, oder? Wie fest liebst du dich selber beim Zähneputzen? Wie fest liebst du dein Gegenüber beim Mittagessen? Einfach bei all diesen Sachen, die dir jetzt in den Sinn kommen, an so einem normalen Tag, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das könnte eigentlich auch so wie ein Jahresvorsatz sein. Die Leute nehmen sich ja so Vorsätze für das neue Jahr. Und es ist ja jetzt schon so die Jahreslosung. Und sie ist sehr kurz und prägnant, so griffig. Könnte es unser neuer Jahresvorsatz werden? Und gleichzeitig denkt man vielleicht, ja. Also, das ist jetzt schon ein bisschen hoch gesetzt, das Ziel. Wenn ich das mir zum Ziel nehmen will, für das ganze Jahr, alles, was ich mache. So, jedes Kleinste, was ich mache, soll in Liebe passieren. Das ist zwar ein schöner Vorsatz, aber ist der dann nicht schon fast ein bisschen zum Scheitern verurteilt? Wo man könnte meinen, das ist so der Start in etwas, wie der Start ins neue Jahr, ist der Vers, aber eigentlich dort, wo er steht, in der Bibel, nicht ein Anfang, sondern ein Schlusssatz. Der Vers steht am Ende von dem ersten Korintherbrief und bildet eigentlich so wie eine Art Zusammenfassung von dem ganzen Korintherbrief. Vielleicht hat er also fast besser gepasst zum Jahresabschluss letzte Woche, als jetzt zum Start. Immer so, wie er in der Bibel steht. Und wir schauen noch ein bisschen genauer, in welche Situation rein, dass der Paulus diesen Vers hat geschrieben. Der Korintherbrief, der ruft zur Einheit auf und das ist zu dieser Zeit in Korinth gar nicht so ein einfaches Unterfangen gewesen. Korinth war eine Stadt gewesen mit sehr unterschiedlichen Menschen, die derzeit zusammenkommen. Das hat mit der Geschichte einen Zusammenhang. Im Jahr 146 vor Christus, also etwa 200 Jahre bevor dieser Brief geschrieben wurde, hat sich die Stadt Korinth gegen die Macht der Römer aufgelehnt. Die Römer haben aber den Sieg davon getragen und haben in dem Kampf die ganze Stadt Korinth zerstört. Die Menschen, die dort gewohnt haben, sind alle entweder dem Krieg zum Opfer gefallen oder sind geflüchtet oder in die Sklaverei gebracht worden. Das heisst, die ganze Stadt war eigentlich leer. Es hat keine ursprünglichen Korinther mehr gegeben. Die ganze Stadt zerstört. Und erst etwa 100 Jahre später ist dann die Stadt wieder aufgebaut worden. Vom Julius Caesar, etwa 50 vor Christus, ist die Stadt neu aufgebaut worden, vor allem, weil sie rein aus Handlungszwecken sehr ein guter Standort war. Sowohl vom Land wie auch vom Meer war es sehr gut zugänglich von verschiedenen Richtungen. Und darum ist die Stadt neu aufgebaut worden. Weil es ja aber eigentlich keine ursprüngliche Korintherbevölkerung mehr hat gegeben, ist es ein Ort gewesen, wo Menschen von unterschiedlichster Herkunft dort sind zusammengekommen. Alle die, die ein neues Daheim haben gesucht, ein Ort, wo sie vielleicht neu zu Geld kommen können, oder Menschen, die vorher kein richtiges Daheim hatten. Also zum Beispiel auch freigelassene Sklavinnen und Sklaven oder ehemalige Gefängnisinsassen sind unter anderem nebst Handelsleuten, die eben ein bisschen zu Reichtum kommen wollten, haben sich dort zusammengefunden in dieser Stadt. Das war also ein wildes Gemisch von Leuten, mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Religionen, aus unterschiedlichen Ländern, die sich dort zusammengefunden haben. Die Stadt ist neu aufgeblüht und in dieser Zeit, wo der Korintherbrief ist geschrieben wurde, hat die Stadt sehr floriert, eben wegen dem Handel. Später ist sie sogar zur Hauptstadt von Griechenland wurde und zum Sitz vom römischen Statthalter. Also sie hat in kurzer Zeit ist sie extrem gewachsen, eben auch mit sehr vielen Leuten, die sich dort neu angesiedelt haben. Und der Brief richtet sich jetzt an die christliche Gemeinde in Korinth. Und genauso wie die ganze Stadt ist mit grösster Sicherheit auch die Gemeinde in Korinth extrem divers gsi. Eine Gemeinde mit unterschiedlichsten Menschen, die zwar alle mit Jesus unterwegs waren, aber alle mit unterschiedlichen Prägungen aus unterschiedlichen Ländern sind zusammengekommen. Die meisten Christen in dieser Gemeinde waren nicht Leute, die vorher Juden waren, zum Messias bekehrt, sondern es waren Heidenchristen, also Menschen, die vorher irgendeine andere Religion hatten und darum auch in einer anderen Religion mit anderen Sitten erzogen wurden. In der Vorbereitung habe ich einen interessanten Satz gelesen, der hier gut passt. Es hat jemand gesagt, auch wenn man Jesus im Herz hat, hat man der Grossetti noch ein bisschen in den Knochen. Also, so wie man ist erzogen worden, so wie man ist aufgewachsen, so wie man geprägt ist von den Eltern und den Grosseltern, das bleibt einem irgendwo noch ein bisschen anhaften. Auch wenn man dann so zusammenkommt in eine Gemeinschaft, wo man Sachen gleich hat, zum Beispiel eben wie einen gleichen Glauben, ist ja die Art und Weise, wie lebe ich diesen Glauben, die Art und Weise, wie bete ich, was habe ich für Ritual oder nicht. Solche Sachen zum Beispiel sind prägt von dort, wo man herkommt. Und so ist auch die Gemeinde in Korinth eben sehr unterschiedlich gewesen, weil Leute mehr aus dem asiatischen Raum kamen und andere Leute mehr aus dem europäischen oder heute asiatischen und europäischen Raum. Dort sind zusammengefunden. Es hat so unterschiedliche Menschen gehabt, auch in dieser Gemeinde. Sozialverhalten, Gewohnheiten, die kulturellen Brüche, die Familienbrüche, wie lebe ich meine Frömmigkeit? Das sind alles Unterschiede, die dort in einer Gemeinde zusammenkommen. Es hat sicher auch einen grossen sozialen Unterschied gegeben bei Leuten aus dieser Gemeinde. Es hat Leute gegeben, die als Sklavinnen und Sklaven noch gearbeitet haben oder sind Sklavinnen und Sklaven in dieser Zeit. Und andere, die reich wurden durch den Handel dort. Und auch die sind alle in dieser einen Gemeinde in Korinth zusammengekommen. Diese Differenz haben immer wieder zu Spannungen geführt in dieser Gemeinde. Das wissen wir aus den Briefen, die Paulus an die Gemeinde in Korinth hat geschrieben. Es hat Meinungsverschiedenheiten gegeben. Theologische, ethische. Wie erleben wir unseren Gemeindealltag? Dazu kommt, dass ja manchmal so theologische Lehrer, wie zum Beispiel der Paulus oder später oder Apollos und andere, sind in die Gemeinde gegangen und für eine kurze Zeit waren sie zu Besuch gewesen. Und dann sind sie aber wieder weitergereist und die Gemeinde ist quasi auf sich alleine gestellt gewesen, ohne einen von diesen Lehrern. Sie mussten also selber ihre Lehrer stemmen quasi. Was natürlich noch mehr hat herausgefordert, weil auch die Lehrer, die bei ihnen vorbeikommen, nicht alle genau das Gleiche haben, die gleiche Art hatten, wie sie den Glauben haben gelebt oder verstanden. Auch bei ihnen hat es ja Unterschiede gegeben. Das hat natürlich der Gemeinde in Korinth jetzt nicht unbedingt sehr geholfen, Einheit zu werden in dieser Vielfalt. Wir wissen aus diesen Briefen, dass es darum so eine Art wie ein Gruppierungen hat angefangen in dieser Gemeinde in Korinth. Die einen hatten so ein bisschen den Lieblingslehrer und die anderen den anderen Lieblingslehrer. Die Gleichgesinnten waren gerne ein bisschen bei den Gleichgesinnten. Ich glaube, das ist schon einfach normal. Ich glaube, das machen wir alle auch. Das ist dort auf jeden Fall auch passiert. Ein paar sind eher bei den Lehren von Paulus geblieben, ein paar eher bei denen von Apollos, andere von Petrus und andere haben gesagt, ja, der Heilige Geist, ich schließe mich keine Lehrer an, keine Lehre an. Ich bin ja vom Heiligen Geist geträgt und geprägt und der ist mein Lehrer. Und so hat es zu verschiedenen Themen Unterschiede und Spannungen gegeben. Und wo der Paulus im Jahr so 54 nach Christus ist in Ephesus gsi, also in einer Stadt, vielleicht ein bisschen weit davon entfernt, in diesen Reiseverhältnissen dann, sind Leute von Korinth auf Ephesus gekommen und haben ihm eben erzählt von diesen Spannungen. Was ist passiert, so die Grüppli-Bildung und theologische Fragen, wo man sich nicht einig ist und ethische Sachen, wo man sich nicht einig ist. Und auf das rauf hat der Paulus jetzt eben den 1. Korintherbrief geschrieben. Er geht in diesem Brief auf so konkrete Sachen ein, die er hat gehört, die dort wirklich stattgefunden haben. Konkrete Ereignisse, konkrete Themen. Zum Beispiel ist es um Rechtsstreit gegangen. Offenbar sind sie sich in rechtlichen Themen nicht einig gewesen. Es ist um das Thema Ehescheidung oder Ehelosigkeit gegangen. Um das Essen von Götzenfleisch, um verbotene sexuelle Beziehungen, um wie tun wir das Abendmahl feiern. Und Geistesgaben ist es gegangen. Wie tun wir die ausleben und wer sagt, wenn, wo, was und wo nicht und was passiert im Kämmerli und was macht der Lehrer vorne. So, die Auferstehung von den Toten, wie funktioniert das und wann funktioniert das? Also, es sind recht grosse Fragen, die da in diesem Brief erwähnt werden. Sie waren sicher auch nicht die einzigen gewesen, aber so ganz unterschiedliche und schon so recht relevante Fragen zum Teil für den Glauben. So jetzt zum Beispiel die Auferstehung ist ein zentrales Thema vom christlichen Glauben. Und wenn man sich dort irgendwie nicht einig ist, kann das schon zu Spannungen führen. Der Paulus hat sich Sorgen gemacht um die Gemeinde und hat, ja, die Themen angesprochen in seinem Brief. Und jetzt schließt er den Brief, wo er seine Ansichten zu all diesen Themen aufnimmt, ab mit dem Satz: Alles, was sie tut, geschehe in Liebe. Wie soll denn in so einer Gemeinde Einheit überhaupt möglich sein? Für Paulus gibt es nur eine Möglichkeit, wie das passiert. Die Basis von jedem einzelnen Gemeindemitglied muss Jesus Christus sein. Der Grund von allem, auch das im 1. Korintherbrief, der Grund, der gelegt ist, der allem der Boden gibt, ist Jesus. Und nur wenn für jeden Einzelnen das gilt, ist ein gewisses Mass an Einheit überhaupt möglich. Und darum versteht sich für Paulus so die Frage, von wo kommt denn die Liebe oder was ist die Liebe, die wird beantwortet durch Jesus, durch das Leben und das Wort von Jesus. Für Paulus ist das die Liebe, die wir in Jesus haben gezeigt bekommen und die er uns geschenkt hat. Das ist die Grundlage, wo wir drauf stehen. Gott ist der Ursprung und die Quelle von dieser Liebe. Wir feiern ja heute noch zusammen das Abendmahl und denken genau an die Liebe, eben an die Liebe, die unser Grund ist. Die Liebe, die so weit ist gegangen, dass sich Jesus für uns selber hat geopfert. Die göttliche Liebe, die sich hergibt, ist die Grundlage von aller Liebe, die zwischenmenschlich gelebt werden kann. Und die Grundlage ist für das eine Einheit und das Zusammensein in einer Gemeinschaft, so wie wir hier in einer Gemeinde, aber so auch wie in einer Familie mit unterschiedlichen Familienprägungen, die da zusammenkommen zum Beispiel. Diese Liebe ist die Grundlage dafür. Und das bedeutet, dass wir sollen und dürfen in einem ersten Schritt die Empfangenden von dieser Liebe sein. Wir dürfen die Liebe für uns in Empfang nehmen. Wir sollen sie auch für uns in Empfang nehmen, bevor wir sie weitergeben können. Wir müssen zuerst mal wissen, von was wir reden, bevor wir dann darüber reden. Das ist eigentlich meistens gescheiter. Jetzt könnte man meinen, dass das dann heisst, also wenn wir jetzt alle die Liebe haben, dann sind dann einfach alle nett zueinander und alle sehen alles gleich. So, alles, was sie tut, geschehe in Liebe. Wenn wir jetzt das schön alle brav machen, dann ist dann einfach alles harmonisch. Aber genau der Brief von Paulus zeigt ja, dass das eben nicht so ist. Nur weil man die gleiche Grundlage hat und sich oder den gleichen Glauben hat, werden wir nicht darum kommen, dass wir Sachen unterschiedlich sehen. Der Paulus nimmt recht griffige Worte zum Mund in diesem ersten Korintherbrief. Er greift einzelne Überzeugungen oder Gewohnheiten oder Lebensarten recht vehement an in seinem Brief. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Der Paulus ist mit einzelnen Überzeugungen in Korinth nicht einverstanden und das tut er so auch deutlich äußern. Er weiss, dass er ganz anderer Meinung ist als viele. Und er ist sich eben bewusst, dass auch mit dieser gemeinsamen Grundlage von Jesus nicht das einfach alles weg ist. Er tut Leute bloßstellen oder herausfordern mit seinem Brief. Aber obwohl er das weiss, obwohl es in Korinth Leute gibt, die Sachen ganz anders sehen und leben als er, sagt er jetzt nicht einfach, mit euch bin ich fertig, mit euch will ich jetzt nichts mehr zu tun haben oder ihr müsst jetzt die Gemeinde verlassen, weil wir hier alles Gleichgesinnte sein wollen. Sondern er geht eben durch seinen Brief und auch in seinen Besuchen dort mit den Leuten ins Gespräch. Er tut in diesen Gesprächen sehr deutlich seine Meinung äußern, aber er tut seine Meinung äußern in einem Dialog. Er probiert, die anderen Leute mit seinen Argumenten zu gewinnen, weiss aber, dass die Unterschiedlichkeiten, weil sie eben auch vom Grossetti, von der Prägung herkommen, nicht einfach sich in die Luft auflösen und das vielleicht auch nicht müssen. Auch heute gibt es in Gemeinden, in Familien, in Freundeskreisen, immer dort, wo irgendwo Gemeinschaft ist, Momente, wo man Sachen unterschiedlich sieht, wo man nicht gleicher Meinung ist oder wo man Sachen unterschiedlich lebt. Ich wünsche mir, oder was ich hier vom Paulus lehre, ist, dass es eine Art und Weise gibt, wie man liebevoll streiten kann, wenn man nicht einig ist. Liebevoll im Sinn von, ich bin deutlich in meinen Überzeugungen, aber ich höre auch deutlich deine Überzeugungen und wir kommen darüber ins Gespräch. Das ist doch viel der bessere Weg, als sich voneinander abzugrenzen und eben das, was hier ein bisschen anfängt zu passieren, in diesem Korinth, sich in Grüppli anfängt zu bilden und sich nur noch mit den Gleichgesinnten zu unterhalten. Das macht es eigentlich auch ein bisschen langweilig. Und genau in dem Innen sieht der Paulus auch ein bisschen die Gefahr. Genau nicht unbedingt in ihrer Unterschiedlichkeit sieht er die Gefahr, sondern drin, dass sich so Grüppli bilden und man nicht mehr miteinander redet und das Gefühl hat, wir wären auch besser unterwegs, wenn so ein bisschen die Gleichen mit den Gleichen sich vielleicht irgendwann würden trennen und die anderen dann lieber ein bisschen selber. Die Gefahr sieht er vor allem in dem, nicht unbedingt in den unterschiedlichen Prägungen und Ansichten, die da zusammenkommen. Die Liebe, die der Paulus hier schreibt davon, die Liebe, die wir aufgefordert sind, dass alles mehr in dieser Liebe machen soll, die kann Unterschiede aushalten. Sie kann Menschen dazu führen, im Gespräch zu bleiben. Und die Jahreslosung hier, nebst dem, dass sie auch für unseren konkreten Alltag ein Vorsatz werden könnte, weil er ganz sicher nicht schaden würde, kann vielleicht auch für uns als Gemeinde im Unterwegssein miteinander ein Vorsatz und ein Ansporn werden. Erstens, uns persönlich, jedes von uns immer wieder neu zu besinnen, ist meine Grundlage wirklich Jesus, ist mein Boden Jesus, ist jedem von uns einzeln. Erfahren wir die Liebe, nehmen wir die für uns in Anspruch? Sind wir erfüllt von dieser Liebe und wirkt sich die aus auf unser Gegenüber, auf unser Miteinander unterwegs sein? Ich glaube, zu dem werden wir in dem Vers, wo die Jahreslosung ist, auch immer wieder aufgefordert. Und ich hoffe, etwas von dem ist spürbar in unserem Unterwegssein als Gemeinde auch in diesem kommenden Jahr. Dass wir aufeinander hören, voneinander lernen, dass wir gemeinsam streiten und uns dann wieder vertragen, weil wir wissen, dass wir zum gleichen Herr gehören und von der gleichen Liebe erfüllt sind. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber einfach die eine Person, das ist jetzt schon sehr schwierig, ich bin jetzt nicht sicher. Da fällt es mir schon sehr schwer, da immer noch in Liebe unterwegs zu sein oder irgendeine Einheit zu finden, weil wir so unterschiedlich sind. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, einfach mal mit dem Gebet für die Person anzufangen. Und ich bin überzeugt, der Geist von Gott wird dir den Rest schon schenken. Zumindest in deinem Herz, in was der, es braucht ja immer zwei, genau, was der passiert in dieser Situation, in, kann man nicht vorhersehen, aber wie du über einen Menschen denkst, das kann sich auf jeden Fall verändern und ich denke, das fängt an in einem Gebet, gerade für Menschen, die uns besonders herausfordern. Übrigens noch eine kleine Anmerkung zu diesem Vers, steht ja hier, alles, was ihr tut, und das ist eigentlich auch gut, weil Liebe soll ja etwas Aktives sein, etwas, was eben sichtbar wird, durch das, dass es gelebt wird. Im Originaltext hat das Wort «machen» oder «tun» gar nicht drin, sondern es heisst eigentlich «alles unter euch» oder so «alles bei euch» geschehe in Liebe. Was ja vielleicht manchmal in einzelnen Momenten auch heisst, etwas nicht zu machen oder nicht zu sagen, ist vielleicht mehr Liebe, als es immer zu machen und zu sagen. Es muss also nicht immer alles gemacht sein. So, das nochmal als kleiner Hinweis, von so wie der Vers eigentlich ursprünglich ist geschrieben worden. Der Paulus sagt, es gibt Glauben, Liebe und Hoffnung, aber die Liebe ist die grösste. Die Liebe ist der Höhepunkt. Ohne Liebe verliert alles andere ihren Wert, sogar der Glaube und die Hoffnung. Die Liebe steht über allem. Es geht nicht nur um so konkrete Liebestaten, sondern eben um einen Geist von Liebe, wo allem zu Grund liegt, wo allem hinter dran ist. Um den wollen wir ringen, um den wollen wir uns bemühen, um den wollen wir immer auch bitten. Und den aber wollen wir und dürfen wir auch immer wieder für uns in Anspruch nehmen. Du bist geliebt zu 100%. Ohne Zögern und ohne Aber, genauso wie du heute da bist. Weil Jesus in seinem Sterben alles hat weggenommen, was dem irgendwo zwischen innen stehen könnte. Oder wo irgendwo ein Aber sein könnte. Die Liebe wollen wir auch immer wieder für uns in Empfang nehmen. Wir wollen lernen, uns selber so zu sehen. Wir wollen immer uns wieder von dem auch füllen. Und an das denken wir, wenn wir zusammen das Abendmahl nehmen. Bevor wir das Abendmahl starten, singen wir zusammen aus dem Roten Buch 219, die Strophen 1-3.